Herzlich willkommen bei Staffel 1, Folge 21 des ABC des Films, der Show für Unbekanntes, Vergessenes und Nischenfilme mit Patrick Lohmeier und Michael Thiersee. Hi Patrick.
Hi Michael. Schön.
Ja, freue mich auch wieder. Jetzt sind wir schon beim W. Bald sind wir durch mit der ersten Staffel.
Ja, schade eigentlich fast.
Ja, müssen wir halt wieder von vorne anfangen.
Ich muss ja ehrlicherweise sagen, ich weiß jetzt nicht, wie es dir ging diese Woche, aber zu W könnte ich fast eine eigene Staffel produzieren. Das ist schon ein sehr ergiebiger Buchstabe.
W ist sehr ergiebig, das ist richtig. Aber was hast du mitgebracht?
Waterworld. Nein, es ist White Star von Roland Klick. Ich weiß nicht, ob Roland Klick ehrlich gesagt noch lobhudelnde Worte braucht, weil er ist ja zumindest in dem Bereich, wo ich mich bewege, in sozialen Netzwerken eigentlich eine anerkannte Größe und auch eine respektierte Größe. Und ein großer Liebling zum Beispiel von Dominik Graf, den ich auch sehr verehre, der auch immer tatsächlich so ein bisschen Werbung für ihn macht und sagt, holt den doch aus der Vergessenheit. Und ich glaube, er wurde auch schon von einem sehr guten Label, also Filmgalerie 451 hier auch in Berlin, aus der Vergessenheit geholt. Die haben ihn so ein bisschen auch zum Aushängeschild gemacht, ihres eigenen Portfolios, ihrer eigenen Veröffentlichungen in den letzten Jahren. Und ich freue mich drum. Aber er hat eben auch ein, zwei Filme gemacht, die sind weniger bekannt. Und einer davon ist in meinen Augen White Star. Über den möchte ich heute Abend sprechen.
Schön.
Wir schicken natürlich erstmal das Urteil des Filmdienstes voraus. Der schreibt hier, das Lexikon des internationalen Films. Ein Musikmanager versucht mit allen erdenklichen Mitteln aus einem unbekannten Musiker über Nacht einen Star zu machen. Kurz vor dem Erreichen seines Ziels scheitert er. Ein Film über Lebensträume und ihr Zusammenbrechen, wobei die hochgradige Emotionalität der Inszenierung stellenweise allzu angestrengt wirkt. Jetzt habe ich auch, was sagtest du, welche Episode ist das? 21?
Ja, genau.
Nach 21 Episoden endlich gemerkt, dass hier im Lexikon des internationalen Films das Produktionsjahr angegeben wird und nicht das Veröffentlichungsjahr, weil ich mich immer wunderte, dass teilweise dort eben fehlerhafte Jahreszahlen standen. Aber hier steht korrekterweise Produktionsjahr 81, 82 und der Film erschien aber 83 in den bundesdeutschen Kinos. So, absolut richtig, mein Fehler. Völlig egal. Roland Klick ist einer meiner Helden. Ich verehre ihn sehr. Ich liebe seine Filme ausnahmslos. Es ist nicht allzu schwer, sein Gesamtwerk zu kennen. Er hat, glaube ich, 6 oder 7 Langfilme gemacht und eine Handvoll Kurzfilme. Und die sind alle ausgesprochen gut. Und wenn nicht irgendwie meisterwerklich, dann zumindest sehr sehenswert. Seine bekanntesten sind wahrscheinlich Deadlock und Supermarkt. Supermarkt ist wahrscheinlich auch mein persönlicher Lieblingsfilm von ihm. Aber auch Bübchen ist toll. Und seine Kurzfilme auch. Er hat sich verdient gemacht als auch Synchronregisseur und Buchautor, unter anderem von Romeros Dawn of the Dead. Also einfach ein sehr, sehr umtriebiger, sehr guter Filmemacher. Und White Star ist innerhalb seines Werks relativ spät gekommen, 83, und mit prominenter internationaler Besetzung. Dennis Hopper spielt die Hauptrolle und David Hess eine der größeren Nebenrollen. Dennis Hopper, muss man wahrscheinlich nicht viel zu sagen, 83, problematische Zeit für ihn. Man spricht ja gerne mal, wenn man so auf Hoppers Leben zurückblickt, als die Phase zwischen, na, möchte ich mal sagen, Mitte 70er, spätestens Apocalypse Now bis, naja, Blue Velvet River's Edge, also das Messer am Ufer, was so seine Comeback-Filme waren, als die kokainverseuchteste Zeit in seinem Schaffen und in seinem persönlichen Leben. Und das sieht man dem Film eben auch an. Das tut dem Film auch stellenweise gut, also ich möchte keinen Drogenkonsum propagieren, aber das färbt schon so ein bisschen auf die Tonalität des Films ab und ist nicht ohne Reiz, also dieses ganze Zugekokste. David Hess spielt eben auch noch mit. David Hess, auch eine Ikone des B-Pictures, des Sleaze-Films. Bekannt als Killer Krug in Last House on the Left, also Mondo Brutale hierzulande. Oder Wenn du krepierst, lebe ich, den liebe ich ja auch. Der hier den Handlanger spielt von Ken Barlow, heißt die Figur, die Hopper spielt. Und die nächste Nebenrolle ist spielt ein Schauspieler namens Terence Robey oder Terence Robey oder wie auch immer man den ausspricht. Und zu Recht sagst du vielleicht wer? Das ist auch tatsächlich seine einzige Rolle, die er jemals gespielt hat. Also er war ein Laiendarsteller, Klick hat ihn für diesen Film gecastet und das sollte auch seine einzige Rolle bleiben und er ist auch relativ jung gestorben, ich glaube knapp 10 Jahre später in den USA. Er strotzt jetzt aber eben auch nicht vor Charisma, aber das ist eben auch, das zahlt gut auf die Rolle ein, denn die Handlung ist eben folgende, um das mal so kurz zu umreißen. Ken Barlow, den Hopper spielt, ist ein ehemaliger Tourmanager der Rolling Stones, wird zumindest zu Beginn gesagt. Und schießt sich auf den jungen Synthie-Popper Moody Madinsky ein, also so den zu fördern. Das soll sein neuer großer Star werden. Das Problem ist natürlich, Moody Madinsky, hier gespielt von Terence Robey, hat ungefähr so das musikalische Talent und Charisma von einer leeren Kaffeetasse, also das geht gar nicht. Und so versucht eben Ken mit allen Mitteln den Erfolg quasi herbeizufalsifizieren durch einen gekünstelten Eklat bei seinem ersten Auftritt. Der ruft dann die Polizei an und sagt, hier, die Punker schlagen gerade meinen Star zusammen, er inszeniert hier Krawalle und muss er am Ende gar nicht, was auch ein schöner Moment ist, wenn Ken dann merkt, oh, mein Musiker ist so schlecht, die Punker gehen so von sich auf ihn los, ich muss hier gar nicht irgendwie was inszenieren. Und das ist eben wirklich, wirklich sehr, sehr cool, sehr unterhaltsam. Der Film ist so in seiner Erzählung, auch wenn das nach einer echten Handlung klingt, tatsächlich relativ ziellos und fährt wirklich oft erzählerisch auch voll gegen die Wand oder in Sackgassen, weil einfach Szenen fehlen. Mhm. Roland Klick äußert sich dazu auch in einer sehr empfehlenswerten Dokumentation über sein Schaffen, The Heart is a Hungry Hunter, mal, ich glaube, da sagt er, beschreibt er White Star als einen Film mit zu viel Überdruck, also Film mit Überdruck. Und es gäbe eben ganz viele tolle und laute Szenen, aber keine ruhigen. Und die gehören aber eben auch in einen Film, aber wir haben sie nie gedreht, sagt er dann. Ich paraphrasiere hier ein bisschen, weil ich das Zitat nicht mehr genau im Kopf habe. Aber er sagte auch ganz ehrlich, wir hatten ungefähr 2/3 Film und wir hatten nur die tollen Szenen. Und die Szene, die man eigentlich braucht, um so eine Handlung, also Versatzstücke einer Handlung aneinander zu fügen, die fehlt uns einfach. Und entsprechend oft denken wir bei dem Film auch, okay, fehlt da was? Wieso endet die Szene mittendrin? Wieso laufen da zu wenig Statisten rum? Wieso macht er dies oder die das? Also, ist herausfordernd. Es ist eine herausfordernde Seherfahrung. Mich wundert ein bisschen rückblickend, dass Roland Klick, wie so oft auch für diesen Film, den Bundesfilmpreis gewonnen hat. Das war sein 5. damals. Hat eigentlich für fast jede seiner großen Werke einen Bundesfilmpreis bekommen. Einfach weil man vielleicht auch damals noch gute deutsche Filme zu schätzen wusste. Ungleich zu heute, wo die Lola oft verliehen wird, hat Filme, von denen ich mir denke, naja, okay, ja, kommerziell erfolgreich, aber sonst. Ja. Egal. Also, interessanter Film, vielleicht noch interessantere Erzählung, Entstehungsgeschichte, laut Klick begannen schon die Dreharbeiten mit einem Budgetmangel von 1 Million D-Mark, also die Klick in der Kreide stand, weil ihm irgendwie Investoren und Fördermittelgeber abgesprungen sind und so wirkt das Ganze eben, also man sieht einfach, da fehlt einfach Coverage, sagt man ja, also gedrehtes Kameramaterial, was man dann eben auch im Schneideraum verwenden kann, um Filme so zusammenzufügen. Oft denkt man eben so, ups, das ist sehr fragmentarisch oder elliptisch erzählt, um mal so ein bisschen akademisch zu klingen. Mhm. Aber der Film hat eben unglaubliches Tempo, eine unglaubliche Energie. Das ist eben wirklich mehr Lebensgefühl, mehr gespielte Authentizität oder ein Gefühl der Echtheit, der Wahrhaftigkeit. Mehr das als ein konventioneller Spielfilm. Und das macht einfach so unglaublich Bock, muss ich mal sagen. Das macht wirklich Spaß und macht wirklich Lust. Und das packt einen wirklich von den Krieg der Sterne inspirierten Opening Credits wirklich bis zum bitteren Ende. Und selbst wenn man auf dem Weg dahin bis zum Ende oft denkt so, okay, Film, was machst du da genau? Fühlt sich einfach richtig rund an und ist so eine Art von, ja, filmischem Lebensgefühl und Art des Filmemachens, die mir heute einfach fehlt. Zumindest im Bundesdeutschen, also im hiesigen Raum. Ich liebe White Star wirklich sehr, auch wenn er nicht ohne Makel ist. Und spreche meine wärmste Empfehlung aus.
Schön, gibt es da einen Lieblingsmoment?
Viele. Ich glaube, ich habe gerade ein paar benannt, aber ich finde immer so ein bisschen schön diesen konsternierten Moment, den Ken Barlow, also Hopper, hat beim Gespräch mit einem Plattenproduzenten. Er will eben um jeden Preis diesen wirklich langweiligen Synthie-Popper da verticken an ein großes Label. Und er sitzt dann im Gespräch bei einem Plattenboss und er sagt, und ihr Ken Barlow ist eben so ein alter Rocker, der ist so ein zugekokster Manager-Typ, der ist immer irgendwie auf 110% und will einfach hier auch so ein bisschen, geht mit so einer Bad Boy-Attitüde durchs Leben. Und dann geht er eben zu diesem Plattenboss und der sagt, ja, ich will komplett glatt gebügelte Stars, so einen netten, so einen ruhigen Typen, ne? So jemanden auch fürs Herz, fürs Gefühl. Und den kann ich dann auf irgendwelche komischen Sampler packen, irgendwie Kult-Pop-Hits, was weiß ich. Und du siehst schon, wie es Ken total zerfrisst. Und er denkt, eigentlich habe ich mir das anders vorgestellt. Ich wollte hier einen Rowdy, einen Draufgänger. Ich wollte aus dem echten Rockstar machen. Und jetzt sagt mir quasi die Branche, das ist nicht mehr gefragt. Heute geht nur noch weichgespült und nett. Mhm. Und dieser Moment, diese Epiphanie, diese Bewusstwerdung, dass seine Art des Musikgeschäfts einfach nicht mehr existiert oder nicht mehr gefragt ist, sich auch gleich dann im nächsten Wutanfall äußert, das ist schon für mich auch ein beeindruckend toll gespielter Moment. Also man könnte argumentieren, Dennis Hopper spielt sich selber in dem Film zum großen Teil, tut er ja, wahrscheinlich auch, aber da ist so, er wirklich, ja, da ist er wirklich sehr zurückhaltend, sehr zurückgenommen und explodiert erst im Anschluss. Also viele tolle Momente, das ist einer davon.
Das ist schön. Ist das jetzt mehr so eine Komödie eigentlich?
Oder? Nein, überhaupt nicht, nein.
Gar nicht.
Nee, alles andere. Also eher, ich möchte nicht sagen bedrückend, weil wie gesagt, dazu strahlt er eben doch noch irgendwie zu viel Energie aus und reißt einen mit. Aber es ist schon, es ist ein um größtmögliche Authentizität bemühtes Drama, möchte ich mal sagen. Hm. Und sehr wahrhaftig. Das ist immer, glaube ich, mein lieberes Wort für, besseres Adjektiv für diese Art von Film.
Cool.
Ja.
Schön.
Freut mich. Mag's. Und ich glaube, wir haben uns nicht dazu ausgetauscht, glaube ich, was du diesmal machst. Deswegen bin ich total gespannt, was du um die Ecke kommst bei W.
Ja, ich komme wieder mit einer Dokumentation daher.
Oh.
Und zwar Horse Glory von Michael Klawocker.
Ah.
Dem österreichischen, leider viel zu früh verstorbenen Dokumentarfilmer.
Mhm.
Horse Glory, ich lese mal vor, was der Filmdienst schreibt. Der macht das eigentlich da relativ gut. In Form eines Triptychons erkundet der Dokumentarfilm Rotlichtbezirke in Thailand, Bangladesch und Mexiko. Neben der Auswahl der Orte, die drei unterschiedliche Kulturkreise und Religionen abdecken und der kongenialen Art der Erkundung, beeindruckt er vor allem durch die Nähe, die er zu den Protagonisten aufbaut. Unvoreingenommen und ohne vorgeschobene moralische Wertung kommen Freier und Zuhälter, primär aber die Prostituierten selbst zu Wort, um über ihre Arbeit, aber auch über sich und ihre Lebensvorstellungen zu sprechen. Über das Thema Prostitution hinaus vermittelt der Film ungewöhnliche Einblicke in Wertvorstellungen und Geschlechterverhältnisse.
Hm.
Ein Triptychon ist ja so ein dreigeteilter Altar mit einem großen Mittelbild und zwei an den Rändern kleineren dazugehörigen Bildern. Und eben so ist der aufgebaut. Also Bangladesch, die Stadt der Freude, wie sie im Film heißt, Faridpur heißt der Ort, nimmt den größten Teil des Films ein. Und Bangkok und Mexiko an den, ja auch wirklich an den beiden Rändern. Es beginnt mit Bangkok, mit verführerischen Kameraeinstellungen, versucht dort den Zuschauer einfach auch in diese Welt zu ziehen und Bangkok ist schon so ein ganz krasser Gegensatz zu den anderen Sachen. Da gibt es in dem Bordell gibt's eine Stechuhr, wo die Frauen ganz normal ihre Zeiten aufschreiben und die da ganz, ganz relaxed über ihren Beruf dann reden und dann so nach 20, 25 Minuten wechseln wir dann nach Bangladesch. Das ist einfach nur der krasse Gegensatz ist und zum Schluss des Films dann Mexiko, was man als ja depressiven, dreckigen Ort dann da bezeichnen kann. Was den Film ausmacht und gut, es zieht sich jetzt auch schon durch die ganze erste Staffel unseres ABCs. Ich sage ja immer, der sieht toll aus und er hat einen tollen Soundtrack. Der sieht auch wieder toll aus. Michael Klawocker arbeitet da wieder mit seinem Kameramann Wolfgang Thaler zusammen. Die beiden haben ja schon die Dokumentation Working Man's Death zuvor gemacht. Daraus wohl ist auch laut Klawocker der Horse Glory entstanden. Bloß kurz, Working Man's Death, da ist also ähnlich wie dieser Film, geht Klawocker in unwirkliche Arbeitsbedingungen in Ort zu Orte, also in ein Bergwerk in die Ukraine, zu Schwefelabbauer an einem Vulkan oder im Schlachthof in Kenia. Und sein Stil ist ja auch wirklich einfach nur die Kamera hinzustellen und die Szene für sich sprechen zu lassen. Also bei Horse Glory gibt es keinen Kommentar. Ist eben, wie der Filmdienst schon sagt, es wird überhaupt nicht gewertet in irgendeiner Form, sondern er lässt einfach die Orte für sich sprechen, kommen schon Leute zu Wort, also auch gerade viel Prostituierte, aber es ist nie erklärend, sondern das sie einfach Dialoge entstehen oder sie sprechen einfach drüber. Gut, manche Szenen wirken ein bisschen gestellt, weil es eine so schön perfekter Kameraschwenk ist, wo jemand aus dem Bild geht und dann schwenkt die Kamera zu so einer, ja, also Mexiko zum Beispiel, zu so einer Band, die dann genau in dem Augenblick ein Liedchen anstimmt. aber er macht es wunderbar, wunderbar schön. Also gerade eben dieses Bangladesch, das ist eine ganz enge, ein ganz enger Slum mit engsten Gassen, aber überall farbenfroh, detailreich, und das fängt Thaler und Klarbocker fangen das super ein. Es sieht großartig aus und man ist einfach auch dann Teil dieser Welt. Aber eben so für den, also für uns westliche Zuschauer, also das Bangladesch Farid Pur ist schon heftig. Also wenn dann du aus diesem Bangkok, wo du sagst, aha, ja, den Frauen scheint es ja gut zu gehen und die haben hier geregelte Arbeit. Und dann so das erste Bild aus Farid Pur sind halt dann die 12-, 13-jährigen Prostituierten. Wenn man dann auch die Preise da hört, also in Bangladesch ist das 2 Euro umgerechnet. Und das ist dann schon hart, weil man da auch dann eben mitbekommt, eben die Mädchen werden von Familien verkauft dorthin und ihnen wird eben erklärt, sie müssen dann eben ein Jahr für diese Zuhälter, das sind dort alles Frauen in Bangladesch, auch dann arbeiten und eben du gehörst jetzt mir für ein Jahr, weil ich habe gutes Geld für dich ausgegeben und so weiter. Das ist schon hart und Mexiko setzt dem Ganzen dann auch noch so die Krone auf, weil das ist einfach heißt dann da La Zona, ist einfach ein dreckiger Ort mit Schlamm, wo die Freier nur in Autos rumfahren und komplett menschenverachtend über die Prostituierten reden. Es ist nicht schön. Und auch, du siehst dann auch da die Frauen, die dann also mehr in der Drogensucht auch noch landen, hört eben da leider nicht so schön auf, aber ich glaube, das ist auch Sinn.
Ja, ich wollte kurz sagen, alles andere hat mich auch überrascht.
Und begleitet ist das Ganze auch von einem großartigen Soundtrack. PJ Harvey, Coco Rosi, Konstantin Gropper, man schwebt auf der Musik fast auch so durch diese Räume und so weiter. Es ist toll. Der hat mich von Anfang an immer beeindruckt, der Film. Es ist sehr sehenswert, wenn man das sehen will, also sich darauf einlässt. Es ist nicht schön.
Wenn du sagst, Triptychon, drei Schauplätze, das heißt, die sind tatsächlich, wenn ich jetzt mal von einer Spielzeit von 90 Minuten ausgehe, tatsächlich ist der Film in drei Episoden unterteilt, die relativ gleich lang an drei Orten dann spielen. Also.
Genau, zwei Stunden ist der Film, ja. 119 Minuten. Und man kann es, also Bangladesch nimmt den größten Teil ein, das ist knapp eine Stunde, wo man in Bangladesch ist, und die anderen beiden sind eben etwas kürzer.
Hattest du das Gefühl, Entschuldigung, wenn ich jetzt hier so analytisch werde, aber irgendwie, dass das auf die Dramaturgie des Films einzahlt, dass es tatsächlich irgendwie vielleicht auch sowas gibt, von dem zumindest Klarbocker glaubt, dass es sich gegenseitig ergänzt oder befruchtet oder irgendwie weiterbringt, also, oder sind die sind die zu unterschiedlich, die drei Teile, als dass sie irgendwie groß was zum anderen zu sagen haben? Also kommentieren die sich gegenseitig, oder?
Kommentieren tun sie sich eigentlich nicht. Also es ist einfach, es ist Prostitution in drei unterschiedlichen Locations. Und eben, wie er auch sagt, also auch man merkt schon, dass der Glaube dort überall auch dabei ist. Also gerade in Thailand zeigt er, dass die Prostituierten eben vor dem Bordell gibt es einen Buddha und da verbeten sie eben für Kundschaft. Für gutes Geld, das sie heute verdienen, und Reichtum und so weiter. Und in Bangladesch, das ja islamistisch geprägt ist, spielt das auch eine Rolle. Also die Frauen dort zum Beispiel, das ist ein Thema da, machen keinen Oralsex, weil ihr Mund ist dazu da, um die Suren des Korans zu sprechen. Zum Beispiel. Und in Mexiko ist eben die Santa Muerte, spielt dort eine Rolle, der heilige Tod. Ob es da so einen Punkt drum macht, dieses Triptychon, weil der Film heißt auch Horse Glory, ein Triptychon zur Prostitution.
Das ist ja vollkommen legitim. Das so zu machen. Ich war jetzt bloß gedanklich ein bisschen bei einer anderen Empfehlung von dir von vor ein paar Wochen, der Schamane und die Schlange, wo es eben darum ging, quasi, ich habe so die dieselbe Erzählung oder eine ähnliche Prämisse habe, in zwei unterschiedlichen Zeitebenen zu zeigen, die sich aber eben schon gegenseitig kommentieren, weil die eine würde ohne, also dramaturgisch ohne die andere nicht funktionieren, aber das war eben auch ein Fiction-Film und das ist eben was anderes. Und mich interessierte eben, ob man theoretisch auch sagen könnte, okay, ich nehme mal die eine Episode raus und gucke mir die an und verpasse nichts, wenn ich die andere vielleicht nicht sehe. Nicht, dass ich das empfehlen würde, nur so ein Gedankenspiel.
Naja, würde ich auch nicht empfehlen. Würde ich jetzt nicht machen. Also bei Working Man's Death, da hat es ja so gemacht, dass der hatte auch in Episoden, zum Beispiel kann man den im Internet auch gucken. Mhm. Da gab es wohl die Episode hier in der Ukraine, die Episode hier in Kenia. Und da hat das funktioniert. Jetzt hier würde ich es nicht empfehlen.
Ja, okay. Weil es ja auch gerade so ein beliebtes Stilmittel des Dokumentarfilms, dass hier eben, du hast ja schon gesagt, diese gekünstelten oder diese gestellten Szenen, dass man oft eben auch gerade mit der Chronologie der Ereignisse spielt und dann versucht, mit anderen, also mutmaßlich realen Szenen, andere Szenen zu kommentieren, die aber in der Chronologie ganz woanders verortet sind. Und man dann bestimmt einfach sagt, ach, das passt gerade so gut, schneiden wir es doch zusammen oder schneiden wir das parallel, machen wir so eine Parallelmontage. Deswegen fragte ich eben nach der Konstruktion. Also das interessiert mich da eben auch sehr.
Ja. Also eben so dieses in Bangladesch, Faridpur, da versucht er auch schon so den Tagesablauf zu machen. Also der Film beginnt eben mit dem Weckruf des Muezzins und die Episode in Bangladesch endet dann mit, als er nachts zugesperrt wird. Also da macht er schon so diesen Tagesablauf, baut er da ein. Aber du merkst halt einfach auch in diesen, also was er gern macht, sind so fast 360 Grad Kameraschwenks, um dieses ganze Umfeld einzufangen, und dort glaube ich schon, dass er dann die Protagonisten schon eben richtig da Regie geführt hat und gesagt so, jetzt du läufst da lang und du hier und jetzt Band, jetzt starten. Ich glaube, das war schon, aber passt dazu, nee, mache ich mir jetzt keinen Vorwurf.
Ich werde dich nicht nach einer Lieblingsszene fragen, aber gibt es eine Szene, die dich sehr beeindruckt hat?
Ja, es gibt's. Also in Bangladesch sind es halt einfach diese Kinder da und eben eine, also das sind die Frauen da haben, sie sagen es ja auch, also eine dieser älteren Zuhälterinnen sagt, das ist der ihr Leben, sie machen nichts anderes, das ist, was sie können, und sie haben nichts anderes, und wenn sie da aus Faridpur rausfliegen würden, dann sind sie am Ende, weil sie können nichts anderes. Und eben eines dieser jungen Mädchen, die ist vielleicht 14 oder so, die wird halt dann da von dem Team mit Klarwalker interviewt. Also sie spricht halt über den Beruf, und dann ist das Interview eigentlich aus und die Kamera läuft aber noch und sie sagt dann, ob sie noch was sagen kann. Und sie fragt dann eben das Team dort, warum müssen wir Frauen mit so viel Leid leben, ob es denn keinen anderen Weg für uns Frauen gibt, ob es überhaupt einen Weg gibt. Mhm. Und das ist dann schon ein beeindruckender Moment.
Danke für die Empfehlung.
Bitte.
Klingt gut.
Es gibt eine deutsche Blu-ray davon, kann man sich ganz normal kaufen.
Ja, damit nicht wieder geschimpft wird, wir empfehlen nur Sachen, die nicht verfügbar sind.
Schwer verfügbar sind.
White Star ist auch gut verfügbar. Also ich glaube, man kann jetzt streamen, auch bei Filmgalerie 451, aber eben auch auf DVD kaufen. Also alles da.
Genau. Gut, nächste Woche wird hart, Patrick.
Ja, das kriegen wir hin.
Das X.
Keine Schummeleien mehr, wir machen X.
Nein, diesmal machen wir X.
Genau.
Okay, dann bis nächste Woche.
Bye, bye.